Weird Cuts, dem kritischen Film-Podcast, Folge 85, heute mit Michaela Satori.
Hi.
Mintu Tran.
Hi.
And I think it's time to blow this scene. Get everybody and the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Michaela, wer ist das beste Cowboy Bebop Crew-Mitglied?
Ed.
Warum?
Ich weiß nicht, ich identifiziere mich irgendwie sehr mit Ed. So, also nicht, weil ich so schlau bin, sondern vom so keine Fix geben Level. Ich wäre gern so. Und mir wurde schon von einem Arbeitskollegen gesagt, ich laufe manchmal wie Ed. Was unangenehm ist, aber.
Und mir wird täglich gesagt, du bist wie Ed.
Ja.
Du bist doch auch so computermäßig unterwegs, oder nicht? Da passt es ja wirklich so ein bisschen.
Ja, ich bin computermäßig unterwegs, aber belassen wir es dabei. Genau, ja. Ich sitze immer mit einem Hoodie und Handschuhen vor meinem Rechner und tippe da Sachen in den Terminal ein.
Ja, so wie wir ja auch alle immer podcasten. Ich glaube, so kann man sich das vorstellen. Ja. Mintu, wen findest du am besten?
Tatsächlich Faye Valentine. Das ist jetzt total Stereotyp, aber es ist halt so die eine der wenigen Frauen einfach in dem Anime. Und
ja, das stimmt.
Ja, und keine Ahnung. Klar, sie wurde krass irgendwie sexualisiert dargestellt, vor allem auch im Anime, so mit dem gelben Outfit, mit den riesigen Brüsten und alles sehr knapp und alles. Aber es war halt trotzdem als ein super komplexer Charakter und vieles, wo man sich irgendwie mit identifizieren konnte. Also sie hatte schon eine Tiefe und irgendwie so eine Dark Side und trotzdem irgendwie auf der anderen Seite ein bisschen zynisch, aber auch so voll witzig und bubbly und ja, deswegen fand ich die ganz cool.
Ja, ich finde auch, die hat den besten Schluss eigentlich ihres Arcs, also der, weil der so doppelt traurig ist irgendwie. Mhm. Aber ich sag jetzt einfach mal Jet, weil der so ein bisschen der Samwise Gamgee irgendwie der Gruppe ist, da mit seinen Bonsai-Bäumen und ja, der klassischen Musik und so irgendwie. Den finde ich eigentlich ganz gut da in dieser ganzen Gruppe drin. Ja, warum reden wir über die? Weil wir reden über Cowboy Bebop, beziehungsweise über das Remake, das rausgekommen ist. Michaela, wir haben noch gar nicht zusammen gepodcastet. Ich finde, weißt du, wir sind ein bisschen wie so in Parallelklassen. Du hast mit Lukas Sport, ich habe mit ihm Geschichte oder sowas. Man weiß, dass man gegenseitig existiert, aber hat sich noch nie gesprochen. Er macht natürlich den fantastischen Kulturindustrie-Podcast. Sprecht, glaube ich, auch in der Folge, die Ende des Monats kommt, über Cowboy Bebop, ne?
Genau. Also ich mache hier gerade, ich fahre doppelgleisig im Grunde genommen.
Ja.
In mehrerer Hinsicht.
Was machst du sonst noch so? Gibt es irgendwas, was du pluggen willst, was man sich auf jeden Fall reinziehen muss?
Ich mache noch einen weiteren Podcast, weil ich anscheinend sonst zu viel Zeit habe in meinem Leben, nämlich den Podcast Um Pudding. Das ist ein Podcast über Menschen, die in Bremen leben und über deren was sie so tun in Bremen und was so deren Leidenschaften sind und warum sie das in Bremen tun. Und der kommt einmal im Monat raus und geht so eine Stunde, also man geht einmal um Pudding und ja, das mache ich. Ansonsten Twitter, Instagram poste ich einmal im Quartal was und versuche witzig zu sein.
Wer war der witzigste Gast irgendwie bei? Das ist diese Markus-Lanz-Frage, oder ich habe das gemerkt, das soll man doch immer, man lernt doch immer so, was war das Krasseste, was war das Witzigste? Und das macht Markus Lanz auch die ganze Zeit, ist mir noch nicht mal aufgefallen. Und das frage ich dich jetzt trotzdem auch, schlechte Marotte. Wer war der krasseste Gast, den ihr bei Umpudding hattet?
Krass ist schwierig, wir reden mit den kleinen Leuten, ja? Also wir fangen jetzt hier nicht. Also die witzigste Person bei Umpudding, auch von allen GästInnen, bin natürlich ich. Das ist keine Frage. Aber ich fand es sehr toll. Es gibt ein Restaurant in Bremen, das heißt Vegan Bar, und da gibt's veganes Fast Food, und da habe ich mal in der Nähe gewohnt, und da hatten wir den damaligen Koch und so Rezepterfinder, Designer, was auch immer, im Podcast, und der hat mir bestätigt, dass er mich als Stammkundin ansehen würde, und deswegen war das sehr krass für mich, dass die Person da war.
Ja. Also auch noch, wenn sich Privatleben und Berufliches dann so vermischen. Mir ist es schön, dass du auch wieder da bist. Ich glaube, wir haben das letzte Mal über Da Five Bloods gesprochen.
Genau,
ist schon,
ja.
Schon eine ganze Weile her. Seitdem ist einiges passiert. Unter anderem ist Rise and Shine, der Podcast, den du mit Vanessa Wu zusammen machst, mittlerweile bei WDR Cosmo und Zeit Online. Ja. Also doppelt Projekt von allen Seiten. Habt ihr jetzt unglaubliche finanzielle Mittel? Könnt ihr jetzt endlich das machen, wovon ihr schon immer geträumt habt?
Nee, das nicht, weil believe it or not, aber die Öffentlich-Rechtlichen haben für Podcasts nicht super viel Geld. Also was, klingt total bescheuert, aber sie haben Geld, viele Podcasts aus dem Boden zu stampfen und Prominenten viel Geld zu geben, aber jetzt nicht super viel Geld, um aufwendige Produktion zu finanzieren. Also es ist finanziert, bestimmte Zeiten und Arbeitsstunden sind finanziert so, auf jeden Fall. Und ja, das ist ja schon auch ein Fortschritt für uns, weil davor war es ja wirklich nur so eine Art Freizeitprojekt.
Ja, Freizeit, ne?
Ja. Genau, wo wir halt auch abends und irgendwie am Wochenende gemacht haben, neben irgendwie den Vollzeitjobs. Und das ist jetzt schon mal ein Fortschritt, aber ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, wir können jetzt irgendwie 5 Storytelling-Folgen pro Jahr raushauen, deswegen wegen dieser Zusammenarbeit. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir zumindest finanziell jetzt für unsere Zeit in einer Weise entlohnt werden, wo es sich auch lohnt zu sagen, wir behalten den Podcast weiter bei uns im Portfolio und müssen den nicht aufgeben, weil wir sagen, oh, irgendwann müssen wir auch gucken, dass wir in unserer Zeit auch Geld verdienen.
Hat sich das trotzdem irgendwie so bemerkbar gemacht, dass man auf einmal da ja wahrscheinlich zum Beispiel eine größere Reichweite oder sowas hat?
Ja, das
hat,
auf jeden Fall.
Oder ist das, ja?
Ja, total. Ich meine, vor allem, ich glaube, also WDR Cosmo hat als Heimat für uns total Sinn gemacht, weil das ja so ein bisschen der kosmopolitische, multikulturelle Sender des WDR ist. Es gibt ja eigentlich, soweit ich weiß, im öffentlich-rechtlichen Kosmos keinen Sender, der so ist wie WDR Cosmo. Und deswegen hat es für uns total Sinn gemacht, WDR Cosmo auch als Heimat irgendwie zu haben. Aber es ist irgendwie so preaching to the, weißt du? Also ja, man hat jetzt nicht mehr diese neue Zielgruppe. Das ist schon irgendwie, wir haben schon, das ist schon so die Leute, die uns wahrscheinlich eh schon hören. Und bei Zeit Online aber vor allem, ne, kamen noch sehr, sehr viele HörerInnen hinzu, die jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, uns auf eigene Faust gefunden hätten. Und da merkt man auch bei den E-Mails, die wir bekommen, was Wissen angeht um Rassismus und irgendwie solche Sachen, dass da einfach andere
noch
Menschen
nicht so
sind,
weit,
genau,
ja,
noch nicht so weit sind. Aber das ist ja total cool, dass wir diese Leute jetzt auch erreichen.
Mhm. Ja. Und da musst du irgendwie mega früh aufstehen manchmal, weil du auch noch im Team von wie heißt 630
wahrscheinlich, genau.
Ne?
So ein, ja. Das ist so ein News-Podcast für den WDR. Für den WDR Newsroom und der kommt halt um 6.30 Uhr jeden Tag raus, deswegen der Name. Und dann stehen wir halt, meine Podcast-PartnerInnen und ich um 2 Uhr auf, sind um 3 im WDR, tippen schon mal runter, was die wichtigsten Themen des Tages sind und nehmen dann um 5 Uhr auf, schneiden das noch und dann wird's direkt hochgeschossen. Also deswegen, es macht schon Sinn und ich finde es auch cool, dass das so ein super aktueller Morgen-Podcast
ist,
aber es ist halt schon eine blöde Zeit, um aufzustehen, so, ne?
Ja, 2 check ich gar nicht, das ist doch das, wo man dann gar nicht, das ist ja wie wenn man so einen Flug um 2 hat und dann nicht mehr schlafen kann, genau, eigentlich so richtig, oder dann denkt so, also dann diese Rechnung macht, fuck, ich habe immer noch nicht gepackt, okay, schlafe ich jetzt noch eine Stunde und versau mir alles oder bleibe ich einfach wach?
Ja, genau. Das heißt, ich muss halt um 7 oder 8 ins Bett gehen, so wie so ein Kleinkind.
Ja, aber nicht jeden Tag.
Nee, alle 3 Wochen jeden Tag für
okay,
eine Woche.
Cool. Verlinke ich alles in der Podcast-Beschreibung und so weiter. Wir reden aber über was ganz anderes, nämlich über Cowboy Bebop, beziehungsweise über das Remake von Cowboy Bebop, das seit letztem Freitag auf Netflix ist. Das ist ja ursprünglich eine Anime-Serie gewesen von Shinichiro Watanabe aus dem Jahr 1998, gilt ja so als eine, wenn nicht die beste Anime-Serie, die je gemacht wurde. Und es fühlt sich ja auch so ein bisschen so an, als wären Watanabe und auch die Komponistin Yoko Kanno, finde ich, wenn man das so guckt oder damals geguckt hat, so am Endpunkt vielleicht ihrer Karriere angekommen. Aber das war der Beginn. Das war die erste Serie, die er quasi als alleiniger Director gemacht hat und, glaube ich, auch ihre erste so richtig große Arbeit eigentlich. Ursprünglich war das mal so, dass Bandai nur so eine Serie, so wie Transformers auch entstanden ist. Eigentlich wollte Bandai nur so Raumschiff-Spielzeug verkaufen und es war aber dann irgendwie, als sie da rangelassen wurden, relativ klar, dass das damit wahrscheinlich nicht klappt, weil es irgendwie so zu erwachsen ist und so weiter. Und dann sind die raus und dann war das irgendwie in Development Hell. Und dann haben sie das irgendwie dann aber irgendwann weiter gemacht. Die ist in den USA als erste Anime-Serie bei Adult Swim erschienen damals. 2001 war das. Und in Deutschland im Fernsehen auf MTV gelaufen, 2003 und 2004. Und da habe ich das auf jeden Fall noch entdeckt. Wisst ihr noch, wann ihr das zum ersten Mal gesehen habt oder davon mitbekommen habt?
Ich glaube, bei mir tatsächlich relativ spät. Also ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal gesehen habe, als ich schon studiert habe, irgendwann Anfang 20, und einfach geguckt habe, weil es natürlich in allen Guides zu Anime heißt, so, das ist der beste Anime aller Zeiten, so. Aber aufgewachsen bin ich halt mit diesen ganzen RTL2-Animes, ne? Also mit, wenn man nachmittags unter der Woche RTL2 angemacht hat, lief ja praktisch jeder Anime, der gerade irgendwie zu der Zeit rauskam. Es lief Sailor Moon, es lief Kamikaze Kaito-Jan, es lief irgendwie Doremi, also die ganzen Mädels-Animes, Mila Superstar, ja. Tsubasa, Pokémon natürlich, Digimon und so weiter und so fort. Also diese ganzen.
Yo, irgendwann genau. Dragon Ball. Wisst ihr noch, als Dragon Ball so einfach so um 19 Uhr abends lief? Es kam, glaube ich, so King of Queens und da kam einfach Dragon Ball so im Fernsehen damals. Das war richtig.
Das können sie mal wieder zurückbringen.
Finde ich auch. Also so wie ProSieben die ganzen, aber wahrscheinlich macht Tele5 auch oder sowas, weiß ich nicht. Wer weiß, ob das nicht schon stattfindet, aber stimmt.
Wurde Tele5
also
nicht irgendwie abgeschafft? Gibt's das noch?
Ja. Ich glaube, Kumpel von mir schreiben gerade eine Serie für die. Ja. Also wahrscheinlich nicht auch zu geben. Aber ja, stimmt, Michaela, wie war das bei dir?
Ich glaube, ich habe zum ersten Mal Cowboy Bebop gesehen, / wahrgenommen, so mit 13, 14. Das wird also Mitte der 2000er gewesen sein. Und ich weiß aber auch gar nicht, wieso. Wahrscheinlich auch irgendwo, dass mir irgendwer mal empfohlen hat, hier, das ist voll der krasse Anime, guck dir das an. Und ich war dann eh so in der Phase, wo ich so ganz viel mir angeguckt habe an Anime und Filmen und Serien und alles. Und dann habe ich mir auch das angeschaut. Und natürlich, obwohl der so hoch gelobt wurde, fand ich ihn trotzdem gut. Manchmal hat man ja so eine automatische Abwehrhaltung. Aber ja, und mittlerweile oder auch schon damals hat es sich ja schon angebahnt, dass es ein Kult-Anime ist. Und natürlich auch das Intro ist ja, also vielleicht eins der bekanntesten Anime-Intros. Ja.
Ja, und vielleicht auch eins der besten. Also das finde ich wirklich, dieser Song Tank, den wir am Anfang ja auch gehört haben, so, ich finde, der fasst auch so gut zusammen, eigentlich diesen Style und diese Geschwindigkeit auch und aber auch dieses leicht Slacker-mäßige, was Cowboy Bebop halt auch hat irgendwie, wenn dann so die Trompeten so dieses Schiff auch in diesem Intro so rausschießen, hat man immer das Gefühl, es crasht gleich alles, aber es klappt irgendwie noch. Also es tänzelt alles so rum und diese ganz seltsame Geschwindigkeit und Style, finde ich, der ist halt da natürlich drin in dem Intro, aber auch so in dem Production Design an sich. Aber bei mir war das auch so, also ich habe das Nee, gar nicht. Bei mir war es nicht so. Ich habe nicht davon gehört oder sowas, sondern ich habe mal einfach MTV geguckt und da kam halt irgendwann, kam halt früher im Fernsehen mal Animes abends, dann so ein bisschen für Erwachsenere oder so. Ich glaube, da kam auch Vision of Escaflowne zum Beispiel auf MTV und Golden Boy lief, glaube ich, auch irgendwann mal und irgendwann kam da halt mal Cowboy Bebop, aber auch so eine Weile und dann war das weg. Und das war dann, glaube ich, auch die Zeit, wo es so mit dem Internet schon so ein bisschen losgegangen war und dann hat man mal so im Internet irgendwie geschaut und sich was dazu angelesen, aber ich habe eigentlich nie so diese Sachen von mir aus der Kindheit, wie diese ganze 80er-Generation, die jetzt so 40 plus sind, die dann jetzt alle in die Ghostbusters reinrennen oder sowas, weil das hat ihre Kindheit geprägt oder sowas. Aber Cowboy Bebop war so eine Sache, die ich auf jeden Fall lange mit mir mitgetragen habe und die irgendwie nicht verfügbar war auch so richtig. Also ich weiß noch, irgendwann gab es dann diese DVD-Box, die mega teuer war irgendwie, die man aus UK, glaube ich, bestellen konnte, die ich nie hatte und sowas. Und deswegen hatte ich immer so mal danach geschaut und so. Und dann, als man dann irgendwann, als es so Streaming-Seiten und sowas, obskure Streaming-Seiten gab, dann hat man es vielleicht noch mal gesehen. Und ich habe das lange mit mir getragen. Aber ich finde es auch eine Serie, die schwer ist, Leuten anzudrehen. Also ich habe mit vielen Beziehungen und so immer schon gesagt, hier, guck mal, Cowboy Bebop. Und die Leute waren immer alle so, hä, irgendwie, was soll ich damit? Aber ich glaube, weil es auch diese episodenhafte Struktur ist, die immer so ein bisschen anders ist, dauert es ein bisschen, bis man da reinkommt. Ich kann kurz noch mal erklären, was das ist. Das wäre so eine Art Space Opera eigentlich, ne? Mhm. Und aber wie so, ja, vielleicht kaum eine andere Serie so in diesem Genre wird da so Zukünftiges, Gegenwärtiges und Vergangenes vermischt. Also wir haben ganz viele Sci-Fi-Tropes, wie irgendwie intergalaktische Weltraumreisen, halt Raumschiffe, kryogenischer Schlaf, Cyberpunk, Syndikate, welche abgründigen Firmen, Cyberspace, KIs und sowas, aber halt auch diese ganze, ja, Low-Life-Seite davon, also Terroristen, Kopfgeldjäger und so weiter. Aber so ein bisschen sowas hatten wir auch bei Star Wars zum Beispiel schon, also dass so Samurai mit Western und Sci-Fi gemischt wird, aber Cowboy Bebop macht es eben auch, aber hat ja, Bebop ja auch im Titel, noch diese ganz andere stilistische Seite, also dass einerseits dann noch so Funk, Jazz, Western, Musik, Oper und sowas mit rein gemischt wird, Yoko Kanno ist eben die Komponistin, die auch wohl mit Watanabe immer so im Wechsel gearbeitet hat, also er meint, oder laut Statements hat er gesagt, so wie die das gemacht hat, geht's eigentlich gar nicht, weil die hat einfach manchmal auch irgendwas komplett anderes geschrieben oder einfach gesagt, hier, das ist ein Song, der muss irgendwie in die Serie, aber da haben sie sich scheinbar auch irgendwie so gegenseitig immer so ein bisschen mit befruchtet. Und dann hast du halt natürlich noch diese Anime-Seite da drin, dass das ja auch alles Charaktere aus One Piece vielleicht sein könnten eigentlich, die da so in dem Mittelpunkt,
ja, stimmt,
finde ich, stehen. Mhm. Und dieses Nakama-Ding, was es ja bei One Piece gibt, so, die müssen alle irgendwie zusammenarbeiten, aber eigentlich sind die nicht richtig befreundet. Und dann diese Limitierung, es gab irgendwie 26 Folgen, glaube ich, und dann war das auch schon wieder vorbei und man hat so das Gefühl, so eine richtige Ruhe, also so wie bei Star Trek, es passiert immer das Gleiche in jeder Folge, konnte sich da gar nicht einstellen, weil ja auch, und das wird dem, glaube ich, auch immer so zugute gehalten, die Folgen alle so unterschiedlich sind. Also das ist ja so ein ganz großes Potpourri an popkulturellen Referenzen, die ich null gecheckt habe natürlich als Kind. Also, dass die eine Folge nach Alien zum Beispiel gemodelt ist oder eine andere wie so ein typischer Western, habe ich alles nicht gecheckt. Aber wenn man es jetzt nochmal sieht, merkt man halt, ja, dass das so ein Potpourri an Referenzen ist, aber sich komischerweise nie so richtig daran, ja, überhebt oder sowas, würde ich sagen, oder darunter irgendwie zerbricht, sondern das komischerweise so relativ lässig schultern kann. Und jetzt eben, genau, gab es ein Live-Action-Remake davon auf Netflix. 10 Folgen mit John Cho, Mustafa Shakir und Daniela Pineda in den drei Hauptrollen. Ed kommt erst später dazu. Und ja, die basieren so lose auf den Folgen, die es schon gab. Ich dachte erst, das werden so 1-zu-1-Remakes, sind es aber nicht geworden, sondern ist es ein bisschen anders auf jeden Fall. Und Michaela, wie fandst du das?
Ich war sehr glücklich darüber, dass das kein 1-zu-1 Remake ist, dass da einfach Szenen aus dem Anime nachgedreht werden, sondern ich finde, die Serie hat für mich genau das gemacht, was ich mir oft für Remakes wünsche, nämlich einfach das Universum und die Charaktere zu übernehmen, aber dann in modernere Zeiten vielleicht zu übertragen und zu übersetzen. Ich hatte natürlich auch große Sorge, dass das ein totaler Reinfall wird. Wir sprechen nicht über Death Note, Netflix Adaptation, und habe aber versucht, da sehr neutral ranzugehen. Also mir das anzuschauen und vielleicht versuchen zu vergessen, dass es eigentlich die sagenumwobene und bigger than life itself Vorlage dafür gibt. Und ich glaube, auch so funktioniert das sehr gut. Also wenn man da rangegangen ist und erwartet hat, das soll jetzt Cowboy Bebop sein, das soll genauso sein wie der Anime und wehe, wenn nicht, schwierig. So, also dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden, wenn man aus diesem Fankult sich davon nicht distanzieren kann. Wenn man das aber nimmt, für das es ist, und das als Hommage und Übersetzung akzeptieren kann, fand ich es gar nicht so scheiße. Also ich fand es vollkommen in Ordnung. Und ich war selber überrascht darüber, aber ich hatte tatsächlich Spaß beim Anschauen und war positiv überrascht.
Wie war das bei dir, Mintu?
Mir ging es tatsächlich so ähnlich. Also ich meine, ich war jetzt auch nicht der riesige Cowboy-Bebop-Fan. Wie gesagt, ich habe das respektiert als Serie und gesehen, dass das irgendwie auch animationsmäßig einfach total cool war, die Welten, die sie erschaffen haben und so weiter. Und ich fand es cool, wie sie das auch in die Realverfilmung irgendwie versucht haben rüberzunehmen und zum Beispiel auch die Kostüme auch entweder rekreiert haben oder auch angepasst haben. Ich fand zum Beispiel cool, dass Faye nicht so overly sexualized war, also dass man das, dass die jetzt nicht halbnackt war sozusagen. Aber so, es gab, ich glaube, es ist halt eine coole so Abendunterhaltung, die man so weggucken kann für so eine Woche. Aber ich glaube, das ist halt schon ein Problem. Also klar, du hast gesagt vorhin, dass man das jetzt nicht unbedingt immer mit dem Anime vergleichen muss, weil es kommt ja eh nie heran, aber wenn man den Anime gesehen hat, auch wenn man nicht der allergrößte irgendwie Cowboy Bebop Jünger ist, dann macht man das trotzdem, ne? Weil klar, so selbst schon alleine, wenn das Intro kommt, das haben sie halt so krass nah an das Anime-Intro gemodelt, dass man irgendwie schon so versucht hat, so Parallelen zu sehen. Und ich glaube, was ich irgendwie schade fand, einfach das Grundgefühl, dass ich jetzt irgendwie nicht in bestimmte Szenen unterbrechen kann, aber mein Grundgefühl ist, dass der Anime viel mehr sich angefühlt hat wie eine chaotische Collage. So. In jeder Folge sind irgendwie ganz unterschiedliche Sachen passiert und klar, diese Liebesgeschichte, oder nicht Liebesgeschichte, aber diese Julia, die immer bei Spike Spiegel irgendwie mal aufgetaucht ist, die war im Hintergrund, aber das war nicht die Hauptsache. Und ich habe das Gefühl, bei der Realverfilmung haben die schon jetzt sehr straight versucht, einen Story-Arc, den Hauptstory-Arc irgendwie zu finden und auszuerzählen. Und das fand ich dann irgendwie, klar, es war irgendwie, es macht irgendwie Sinn, vor allem auch für das US-amerikanische Publikum wahrscheinlich. Aber ich fand es trotzdem schade, dass man da ein bisschen die Chance verpasst hat, auch mal das ein bisschen weniger traditionelle Storytelling-Element von Bebop, von Cowboy Bebop mal einfach so zu lassen, wie es ist.
Ja, und vor allem, wenn man ja so in die, weiß ich nicht, auch düsteren Momente der eigenen Vergangenheit rein will, da mal so ein Licht reinwirft, dann ist es vielleicht auch gruselig, was man da findet. Und vielleicht findet man halt hier, dachte ich, in diesem Live-Action-Remake dann raus, dass das vielleicht dahinter nicht so viel Tiefgründiges war, also hinter Charakteren wie Vicious zum Beispiel oder so, ja. Und dass man da dann schon echt sich anstrengen muss, um das irgendwie zu vermitteln, wenn man diesen Leuten halt mehr Screenspace oder mehr Laufzeit geben möchte, weil irgendwie man das ja dann so auserzählen muss auf einmal, ne? Also ich fand, ich war nicht so begeistert davon. Ich finde auch, am Anfang habe ich auch angefangen, das zu gucken und dachte, okay, du machst dich jetzt mal frei, wir schauen jetzt einfach Netflix, Cowboy Bebop 2021, mal schauen. Und dann fand ich immer schon mal interessant, wie so der Look ist, weil es ist fast wie so ein Terry Gilliam-Film, finde ich. Also sieht nicht so ganz aus wie so eine Standard-Netflix-Serie. Es ist, das Color-Grading ist ganz seltsam, es ist irgendwie relativ dreckig, die Kamera steht, warum auch immer, dauernd irgendwie schief oder so. Und jemand läuft so von schräg unten nach schräg oben und es hat so eine ganz seltsame, so dreckige Ästhetik und das finde ich an sich erstmal so ein bisschen interessant, dass man jetzt halt eine Serie dafür macht, dass sie wirkt vielleicht auch so dadurch so ein bisschen, also hat man sich vielleicht auch angelehnt an sowas auch wie Firefly oder solche Geschichten oder Sachen, die es halt auch in den 90ern oder späten 90ern gab, aber ich finde, dass der Ton irgendwie, also das Cowboy Bebop, das Neue, ist nicht, also dann doch so doll am Alten irgendwie hängt, dass es für mich so, also Nightmare Fuel war das Wort, das ich dafür gefunden habe. Ich finde, das ist wie so ein Fiebertraum. Also ich habe das geguckt und dann dachte ich so, das ist, als hätte ich das geträumt. Also jetzt wäre ich so, ey Leute, ich habe voll den Scheiß geträumt. Die haben irgendwie Cowboy Bebop Remake und das war total aufwendig, aber trotzdem irgendwie auch total schlecht und weiß ich nicht was. Und ich finde halt, dass die so, diese Theatralik, die in allem ist, die war in dieser Ursprungsserie so pointiert immer. Also das waren halt so abgehalfterte Typen, aber man hat da selten 5 Minuten gegenüber gesessen und sich so seine dunkle Backstory eigentlich erzählt. Und die Folgen sind ja hier viel länger als die Anime-Folgen. Also die Anime-Folgen sind ja so 25 Minuten und die sind hier 45 Minuten. Und dadurch wird das alles so ausgewälzt. Und dadurch fand ich auch irgendwie diese Beziehung zwischen den Charakteren, die sowas Unangenehmes auch hat, auch im Anime schon, dass das hier so Front and Center auf einmal wird und das so richtig runterzieht. Also ich fand's auch sau dröge eigentlich so die meiste Zeit und dachte dann, ja, das ist irgendwie ganz witzig, dass sie es versucht haben, nochmal so zu machen und die haben sich Mühe gegeben und sie haben die Kostüme irgendwie nochmal angezogen und so weiter und sie, also sie geben sich Mühe, das muss man wirklich sagen, aber ich finde, dass nichts Eigenes entsteht aus diesem neuen Look und diesen seltsam geschriebenen Dialogen und so weiter und das nirgendwo so richtig ankommt, wo sich die Originalserie, glaube ich, ein bisschen zurückgezogen hat und auch vieles nur irgendwie, ja, angedeutet hat. Ich finde aber auch, was ihr gesagt habt, das gut, also das ist für mich einer der größten Kritikpunkte, halt so die Zeichnung von Faye Valentine im Original-Anime, da man merkt halt, dass das trotzdem für so ein schon Publikum halt gemacht ist und aus dieser Zeit ist und so weiter. Und auch wenn das in ihrer Charakterisierung nicht so stark ist im Anime, ist es natürlich trotzdem, wie das halt dargestellt ist. Und das finde ich auch cool, dass sie hier auch eine lesbische Liebesbeziehung und sowas noch dazu bekommt und sowas. Also da haben sie sich schon Gedanken gemacht. Aber wie fandet ihr zum Beispiel diese Vicious Julia, fandet ihr das nicht auch gleichzeitig wie so krasses Laientheater eigentlich, also als hätten wir uns so weiße Perücken aufgesetzt und hätten wir das in so einer Garage gedreht, weil ich finde, so wirkt das zwischenzeitlich.
Diese Perücken, die haben mich wirklich rausgebracht manchmal.
War so Targaryen-mäßig, oder? So Targaryen erste Staffel.
Die waren halt einfach, also manche Sachen, in manchen Sachen sind die in dem Look and Feel waren die recht gut, aber Vicious und Julia sahen beide einfach aus wie halt aus einem YouTube-Video, also ein Kostüm daraus gemacht und so. Ich fand auch generell die Story mit denen, ich glaube, dass Jugendwort des Jahres, oder ist es da jetzt das Jugendwort geworden? Cringe trifft es ganz gut, denn ich fand, alle Szenen mit denen waren wirklich mega doll cringe. Und auch jede Szene mit Vicious, weißt du, im Anime ist der einfach so ein wirklich knallharter Mörder. Er ist die Person im Anime, die die weißen Haare hat. Und wir alle wissen, shit is going down. So, und in der Realverfilmung ist es einfach ein kauziger Dude, eine Karikatur seiner selbst mit einer schlecht sitzenden Perücke. Und der dann auf der letzten Folge hin oder vorletzte Folge, keine Ahnung was, noch eine Tragic Backstory reingedrückt bekommt. Und das war wirklich einer der schwächsten Momente in dieser Serie oder schwächsten, Elemente, die da aufgetaucht sind.
Aber wenn es auch um die Charaktere geht zum Beispiel, ne, um Spike und Jet und Faye zum Beispiel, auf die ja der größte Fokus lag in der Realverfilmung, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Art und Weise der Charaktere so gut rüberkam, wie sie im Anime rüberkam. Versteht ihr, was ich meine? So die Persönlichkeit der Leute. Es kam viel mehr rüber, so die Backstory und die Motive der verschiedenen Charaktere. Darauf wurde viel mehr ein Fokus gesetzt, es einfach so zu erzählen, wie diese Charaktere sind. Also zum Beispiel Spikes Spiegel, der eigentlich so ein bisschen ironisch oft ist und nicht alles ernst nimmt und so super cool mit der Zigarette im Mund und so. Das wurde zwar alles immer angedeutet, aber so wirklich durchgescheint, wie dieser Charakter ist, war es nicht, habe ich das Gefühl.
Ich hatte das gleiche Gefühl auch. Also ich finde das ganz interessant, wenn man nochmal so den... Also bei Cowboy Bebop ist ja eigentlich die große Tragik so in diesem Original-Anime auch, dass die irgendwie keine neue Familie auch sein können, ne? Also die haben alle ihre komischen, seltsamen Hintergründe, die auch unklar bleiben. Und ich meine, Vicious, wie oft taucht der auf in der Originalserie? Der ist halt ab und zu mal kurz da mit seinem komischen, also einem komischen Geier da auf der Schulter oder was und seinem Katana. Und dann reicht es auch wieder so und wir wissen, oh, okay, da war irgendwas. Und deswegen finde ich eigentlich das meinte ich vorhin mit Face Character Arc eigentlich, ohne das jetzt so krass im Anime spoilern zu wollen, aber die findet ja irgendwann am Ende raus, was eigentlich so ihre Geschichte war oder was ihr Hintergrund ist und dass es eben verloren ist und quasi aber fast im gleichen Moment, wie sie das rausfindet, merkt sie auch, dass diese quasi neue Familienkonstellation, die jetzt haben, auch eigentlich nicht bestehen kann. Das finde ich ist so ein bisschen diese Tragik von diesem Anime, dass alle immer nur mal kurz zusammen sind und sich eigentlich nicht richtig mögen und alle ihren eigenen komischen Geschichten hinterherrennen. Und das am Ende auch ja nicht gut zusammenkommen kann. Und der Anime dadurch auch, glaube ich, spannend ist, weil der wirklich auch dann zu Ende ist. Ne? Also das ist, das meinte Watanabe irgendwie auch, die haben das Ende, glaube ich, relativ früh geschrieben. Und dann war lange die Frage, ändern die das? Ändert man das so, dass man dann noch Staffel 3 und 4 und so draus machen kann? Und da haben sie sich dann dagegen entschieden. Und dadurch, glaube ich, halt das so lange auch bei den Leuten nach. Und jetzt versucht man eben da noch, ja, da andere Wege zu gehen, andere Sachen zu erzählen. Aber ich finde irgendwie, das, was, ich weiß nicht, ob ihr da zustimmt, das, was fehlt ein bisschen hier, ist diese Leere und Lethargie und diese Ruhe eigentlich, die dieses Original Cowboy Bebop hatte. Also man hatte so das Gefühl da, dann wird mal geangelt auf der Bebop oder dann ist man mal irgendwie in diesem überfluteten Museum da auf der Erde und wartet da durch das Wasser oder man muss ewig, man muss diesen Hund finden oder weiß ich nicht was. Und es ist so, dass die sind alle so, vor allem Spike so ein bisschen unbeeindruckt von allem, was passiert. Und das zieht einen richtig so rein irgendwie durch diesen Soundtrack nochmal, gerade durch dieses Jazzige irgendwie. Dadurch, dass man das Gefühl hat, das läuft alles so in Zeitlupe ab in sein Verderben. Und in dem realen Ding hatte ich jetzt eher das Gefühl, wir müssen jetzt halt super cool hier die Lines machen, denn wir sind ja Spike und wir sind Faye und keine Ahnung was. Und so, man versucht es so auf Teufel komm raus, was zu sein, was es vielleicht vorher gar nicht so richtig gab oder nur so in der Melange entstanden ist.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass es vielleicht auch ein Unterschied ist zwischen einer asiatisch perceived so Einstellung, wie müssen Beziehungen zueinander sein. Also ich muss jetzt mit meinen Eltern zum Beispiel nicht alles ausdiskutieren, ne? Also ich muss denen jetzt nicht sagen, so wie ich zu denen stehe und so und dass ich sie liebe und weil wir wissen das alles schon, ist schon okay so. Und man lebt halt vor sich hin und weiß ungefähr auch ungesagt, was man füreinander empfindet und man geht trotzdem einen Schritt irgendwie vielleicht mal miteinander oder mal aus der Distanz miteinander und so weiter. Und das habe ich im Gefühl, ist im Anime auch so. Und in der westlichen Art und Weise, wie man irgendwie Beziehungen wahrnimmt, ist es so, wir müssen alles, also so typisch Kardashians, we have to talk about it. Dass man so.
Das meinte eine Freundin mal zu mir im Lockdown von ihren Freundinnen so, ich will nicht mehr über die Gefühle von allen reden.
Ja, genau. Und man muss dann nicht immer alles auserzählen und alles irgendwie analysieren, wie das ist, sondern vielleicht so passiert halt gerade einfach, so Leben passiert halt einfach. Man muss jetzt nicht irgendwie eine Art Geschichte irgendwie zu Ende bringen. Und ich glaube, das sind halt die zwei Sachen, die hier so generell ganz unterschiedlich sind. Deswegen haben die Leute, die den Anime halt geguckt haben, irgendwie so ein Gefühl, dass man irgendwie unzufrieden ist mit dem Film oder so ein bisschen mit der Realverfilmung und so ein bisschen die Augen so rollt, wenn man sagt, oh, müssen die jetzt irgendwie so alles auch ausbuchstabieren, wie die Beziehung zwischen Spike und Vicious war, so ach, muss das sein? So hat man doch auch gecheckt, wenn man so den mal irgendwie böse auf einem Dach irgendwie stehen hatte oder so.
Ich glaube, ein großes Problem bei dem Ganzen ist auch, dass also diese Länge der Folgen und da halt so viel Story versucht wurde mit reinzupressen und dann haben sie trotzdem halt diese ganze Staffel da, ich weiß, wie viele Folgen waren das? 10, 11, 12, ja, keine 10. Ahnung. Oh, genau, und im Anime sind es ja nicht Episoden, sondern es wird ja immer Sessions genannt. Mhm. Und genauso fühlt sich halt so eine Episode auch an. Du bist manchmal einfach komplett aus dem Kontext raus und hast dann einfach einen lethargischen Tag auf der Bebop, wo dann aber großes Drama ist, weil ein Alien oder ein Blob gejagt werden muss. Und eben diese Sessions oder eben diese Happenings auf der Bebop waren für mich viel charakterbildender, also erklärend, was die Beziehung zwischen den allen ist, als diese 10 Folgen, 45 Minuten, die da irgendwas reinprojiziert haben und das dann wieder auf eine Art übersetzt haben, wo wir wieder bei dem Thema Übersetzung eines Stoffs sind, die es wieder schlechter gemacht hat. Also das, was Mintu gerade meinte, dass irgendwie alle Emotionen müssen jetzt wirklich so doll gezeigt werden, dass es auch wirklich die Leute in der hintersten Reihe im Kino nebenan checken. Mhm. Und das fand ich halt auch anstrengend. Ich meine, das ist halt so dieses, ich sag mal, typisch amerikanische Storytelling. Also das ist dann um Familie, Freunde, Found Family und wir achten auf alle und wir haben uns alle voll lieb. So im Anime knallhart, Faye verlässt, glaube ich, 2 oder 3 Mal die Bebop. Einfach, ja, weil sie halt diesen Twist mit sich selbst hat. Und was ja auch zu ihrem Charakter passt. Also, dass sie so leave before being left mäßig, dass sie weggeht, dass sie mit dieser Zuneigung und dieser neuen Art von Familie nicht klarkommt und so. Ja. Genau. Und hier in der Serie hat man davon fast gar nichts. Man hat dann stattdessen, ja, also wir lieben es, Gay Valentine, auf jeden Fall. Aber was wir auch haben ist, dass halt alles ausexerziert wird und dann wird geweint und dann ist es bla. Ich glaube, die Faye im Anime hätte niemals vor anderen Menschen geweint oder sich irgendwie geöffnet oder es hätte viel zu lange gedauert. Und insofern wurden halt dann diese Charaktere so wieder auf diesen, ja, amerikanischen Markt übersetzt, dass man so sagt, guck mal, auch wenn du weggeschaut hast, siehst du jetzt, dass sie alle doll traurig sind, weil die halt 3 Mal sagen, dass sie voll traurig sind. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, was Christian auch meinte, diese Art der Sessions, also dass die Folgen halt so kurz sind und Sessions sind, das war auch eine große, ein großer Vorteil von Cowboy Bebop, beziehungsweise ich glaube, das hat zu sowas geführt, dass Leute es entweder hassen oder lieben, also dieses inkohärente Geschichten aneinandergereiht. Ich glaube, Mintu hatte das, wie hast du das eben genannt? Das
so ist eine Collage eher, so Collage.
Eine Collage ist, genau. Und ich finde, das hat Cowboy Bebop auch einfach ausgemacht, dass man halt diese Serie guckt und halt erstmal reinkommen muss mit diesem Storytelling und das irgendwie verstehen muss, um am Ende ja trotzdem ein Ende für alle Figuren zu haben, was in deren Story und in deren Emotionen und in deren Vorgeschichte passt. Und diese Sessions jetzt halt zu immer noch Sessions zu nennen im Anime, wenn ich das richtig gesehen habe, ist halt einfach faktisch falsch. Also das sind jetzt schon, keine Ahnung, Serienfolgen.
In der Realverfilmung meinst du, nicht im Anime?
Ja, genau.
Das habe ich nicht gesagt.
Aber Session ist eigentlich ein gutes, stimmt, Session ist eigentlich ein ganz gutes Wort dafür, weil, ne, also einerseits ist die Musik ja so total beeindruckend in dem Anime, dass es von Oper zu Jazz und sonst was, Funk auch wechselt, aber gleichzeitig dieses Improvisierende, was ja bei Session auch mit drin ist in dem Wort. Also wir treffen uns jetzt mal und wir fangen jetzt mal an, dass das so Riffs sind oder Remixes eigentlich.
Ja, Seele vom Jazz, ne? Dass man einfach zusammen in Sessions improvisiert.
Und was hier, glaube ich, was bei Cowboy Bebop halt dieses Jazzige auch ist, ist halt nicht nur, dass es klingt wie Jazz oder Jet selber Jazz hört, sondern dass so verschiedene Aspekte genommen werden und so ein bisschen frei miteinander vermischt werden. Deswegen ist es, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen, finde ich, schwer zu erklären, warum das cool ist, Cowboy Bebop, Leuten, die das noch nicht gesehen haben oder sowas, weil sie sagen, okay, die sind dann im Raumschiff und die sind irgendwie Kopfgeldjäger oder sowas, was ist denn jetzt eigentlich da so der Punkt? Aber erst indem man das sieht und die ja tatsächlich auch, jetzt hat doch irgendwie Adele durchgedrückt bei Spotify, dass man ihr Album nicht shuffeln kann oder sowas. Aber Cowboy Bebop könnte man geschuffelt gucken, fast. Also das ist wirklich so, dass die Folgen ganz oft nicht aneinander anknüpfen oder so. Aber es ist eben auch nicht so wie bei Die Simpsons oder sowas, wo es jetzt 1000 Folgen gibt oder sowas, die immer wieder gleich enden. Sondern hier ist es halt so, dass die wirklich auf unterschiedliche Genres halt auch riffen und man deswegen manchmal auch schwer vergessen hat, worum es eigentlich geht. Also ich habe ganz oft nochmal Cowboy Bebop geguckt und gedacht, ach stimmt, die Episode gibt's ja auch, wo die den Pilz in der Wüste nehmen. Und ach stimmt, dann gibt's ja noch das da irgendwie mit dieser, eine ist ja fast so eine Batman-Folge eigentlich, die auch ja hier im Anime dann geremaked wurde, also wo so eine Mischung aus der Pinguin und der Joker halt da gegen die kämpft. Und ich glaube halt, was so schwierig ist, hier rüberzubringen, ist diese Leichtigkeit, mit der man immer so durchwechselt, durch die Themen und durch die Sets. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch im Anime, dass man manchmal, wisst ihr, dann waren die auf dem Mars oder sowas, und dann ist man einfach nur mal so durch Straßenzüge gefahren. Da standen da mal deutsche Wörter und dann war da mal so ein indigener Schamane zum Beispiel in so einer Ecke und dann gab's wieder das nächste und das hatte alles sowas Collagenhaftes. Was hier natürlich schwer umzusetzen ist. Und hier merkst du halt, die sind halt ans Set gegangen und wir haben es nachgebaut und wir haben doch diesen Joker-Typ. Aber diese Leichtigkeit, diese Coolness fehlt halt so ein bisschen, das einfach so hin und weg zu werfen und sich nicht so dran zu klammern irgendwie, dass alles so eine große Bedeutung hat. Ja.
Wollen wir kurz über die Besetzung sprechen?
Oh ja.
Ja, klar.
Ich fand die fantastisch besetzt, die Serie. Also, ich fand früher gab es ja, glaube ich, auch Pläne für eine Verfilmung und da war Keanu Reeves ne? hoch im Rennen, der jetzt ja aber leider zu alt ist anscheinend, um Spike Spiegel zu spielen. Aber ich fand die Besetzung der Charaktere fand ich super. Ich fand auch die Übersetzung quasi dieser retrofuturistischen Dystopie, Cyberpunk-mäßigen Optik und Lebenswelt eigentlich auch gut übersetzt. Also das meine ich halt mit modernisiert. Ich meine, man muss dazu sagen, Cowboy Bebop im Anime ist auch schon sehr divers, sage ich jetzt mal. Also das lebt das halt auch weiter. Denn natürlich, wenn halt verschiedene Planeten besiedelt werden und da Umvolkungen stattgefunden haben in jüngster Vergangenheit der Zukunft, wie auch immer, dann ist es ja klar, dass sich auch die Menschheit durchmischt, so in vielerlei Hinsicht. Und dass es ja aber trotzdem immer noch Gesellschaftsschichten gibt. Und ich fand das im Setdesign meistens, nicht immer, gut getroffen und auch in der Wahl der StatistInnen und HauptdarstellerInnen. Also John Cho als Spike fand ich super.
Ich finde irgendwie ist witzig, dass ich habe nochmal nachgelesen, dass Watanabe irgendwie meinte, dass, also das ist ja witzig, weil Cowboy Bebop nimmt ja total viel aus den USA, also so an Einflüssen, ob das auch Filmen und weiß ich nicht was ist, aber gleichzeitig gibt's die USA nicht mehr, also die Erde ist ja auch so halb zerstört, weil er irgendwie meinte, er will nicht mehr, dass die so im Zentrum dieser Serie dann so sind, und das fand ich eigentlich ganz lustig, wenn man den Anime noch guckt, und das stimmt, also es wurde viel rekreiert, und bei manchen Sachen denkt man sich, also die Serie fühlt sich gleichzeitig irgendwie relativ teuer an, weil man dann doch viele Sets halt dann bauen musste, ne, die man im Anime halt mal kurz hinzeichnet, und gleichzeitig aber auch so ein bisschen billig, weil es doch zu leer dann vielleicht ist. Oder ich habe irgendwie, oder ganz oft hat man das Gefühl, ich glaube, du meinst es so YouTube-Video, manchmal hat man wirklich das Gefühl, es ist so ein altes, dieses Backstreet Boys-Video, Larger Than Life oder sowas, so ein bisschen, also dass der Hintergrund dann halt doch, den haben sie dann halt dann doch nicht hingebaut, oder da war man halt dann vorm Greenscreen, und das ist auch ganz viel so unscharf, also ich habe das Gefühl, die Serie will auch mit ihrer eigenen Trashigkeit halt ein bisschen kokettieren, ein bisschen sagen, Leute, wir hatten jetzt nicht irgendwie 200 Millionen oder sowas, um das so umzusetzen. Und ich denke, man freut sich da, aber ich weiß halt nicht, dieses also irgendwie dachte ich immer so, vielleicht hängt ihr dann doch noch zu stark an Cowboy Bebop. Das ist natürlich immer diese Frage bei so Live-Action. Hätte man da nicht, also ich freue mich quasi darüber, dass man überhaupt so eine seltsame Serie jetzt nochmal macht, aber durch diesen Ballast ist es so ein Zwischending einfach so, ja, an dem ich nicht so viel Spaß hatte.
Ja, es ist halt.
Die Besetzung, muss ich sagen, hat mir eigentlich auch ganz gut, ganz gut gefallen. Wobei ich finde, dass die Charaktere, Mintos, hast du auch schon mal gesagt, nicht so ganz durchkommen. Also, ich glaube, John Cho ist ein bisschen klein um Spike zu sein, aber sonst finde ich das ja natürlich irgendwie gut getroffen. Und auch Jet hat nicht ganz so dieses ruhige, besinnliche, was der ursprüngliche Charakter, finde ich, so ein bisschen hat. Und Faye hat aber, finde ich, haben sie ziemlich gut eigentlich hinbekommen. Das war, glaube ich, auch der schwierigste Charakter, den irgendwie so tough und femme fatale-mäßig umzusetzen, ohne so krass in das Exploitative reinzugehen wie im Anime.
Ja, wobei ich sagen muss, bei Faye hat mir dann auch ein bisschen so die dunkle Seite von Faye noch mehr gefehlt. Es war dann irgendwie,
stimmt, die
oh,
ist sehr so aufgesetzt, witzig, ne?
Ja. Genau, die ist so sehr irgendwie witchy, so das, was amerikanische Filme und Serien in letzter Zeit oft so mit den intelligenten, witty Charakteren irgendwie versuchen, dass das halt so ein bisschen witziger ist, aber dann nicht dumm witzig, sondern irgendwie intelligent witzig. Aber es hat jetzt auch irgendwie, so haben sie halt Faye geschrieben. Aber Faye im Anime hatte ja eine total dunkle Seite an sich und auch viel mehr irgendwie eigenen Struggle mit der eigenen Identität und mit Schulden. Sie war auch verschuldet und irgendwie viel dreckiger irgendwie von ihrem Denken her als irgendwie die Faye in der Serie. Also haben sie schon ein bisschen so kindersicherer gemacht, die Realverfilmung, habe ich das Gefühl. Aber dadurch
wobei mehr Sex irgendwie da drin ist, oder? Als im Anime, dachte ich jetzt so. Also die Faye ist zum Beispiel nicht so krass sexualisiert, aber wir haben ja irgendwie mehr Nacktheit und irgendwie Brutalität oder sowas da drin.
Das ist ja, das schon.
Mischung. Dadurch, denn manchmal ist das, also ich finde, ich dachte dauernd so, boah, ist das ganz schön dreckig und schäbig hier in jedem einzelnen Ort, wo die eigentlich rumhängen, so wie zum Anime auch.
Ja. Aber ansonsten, in der Theorie mag ich auch die Besetzung voll gerne. So, ich bin großer Fan von John Cho. Aber ich weiß nicht, also ich war trotzdem so ein bisschen unzufrieden mit, wie die Charaktere dann auf dem Bildschirm wirkten und von, ja, dass ihre Persönlichkeiten, die sie im Anime hatten, jetzt nicht so hundertprozentig rüberkamen. Was ja auch irgendwie eine gemeine so Anforderung ist, ne? Aber
also ich meine vor allen Dingen optisch, so weil wie sie geschrieben wurden, da können dann die Charaktere fast nichts für, also die SchauspielerInnen. Was mir bei Faye dann aber gefehlt hat, war so, wie du schon meintest, sie ist so die witty, cool, the cool girl mäßig. Dass Faye im Anime ja quasi das Sinnbild der femme fatale ist, so. Und eben auch mit dieser, ja, sexualisierten Darstellung, also diesen, mit dieser revealing Kleidung und so, und dass sie eben mit diesen Reizen spielt, sie aber nie auslebt, sondern halt einfach nur Männer ausnimmt, weil die hier lieber einen Ausschnitt gucken, als zu gucken, dass sie gerade ausnimmt. Ich finde, das ist wahr für mich, also das ist das, was ich so ein bisschen als diese dunkle Seite verstehe bei Faye, und das hat hier halt schon gefehlt, also das Dunkelste, was man so hatte in der Realverfilmung, war die Folge, wo Faye quasi ihre Mutter, in Anführungszeichen, auf die Bebop mitnimmt und da dann halt lügt die ganze Zeit. So, also eben dieses Con-Artist-mäßige auslebt, was sie ja sonst auch tut oder getan hätte im Anime. Das war so das Dunkelste, aber auch das verfliegt ja schnell, weil sie das ja schnell beichtet und dann ist Spike total enttäuscht von ihr, so, und ich finde, da ist es so ein bisschen, da ist es dann schon klar geworden, so, ja, okay, die haben den Charakter irgendwie neu übersetzt und vielleicht ein bisschen, naja, also moderner übersetzt, also dass sie dann halt nicht in knappen Klamotten rumläuft, aber ich glaube, das hat dann auch wieder ein bisschen was von Face, also Anime-Face Charme wieder weggenommen oder eine Seite von ihr.
Fandet ihr das denn so formal und ästhetisch interessant, wie das hier gemacht wurde? Denn Netflix hat uns ja einen Streich gespielt, indem sie diesen einen Trailer rausgebracht haben. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der hieß The Lost Session. Und habt ihr den gesehen zufällig, der so wie ein Comic aufgemacht war?
Nee, leider nicht.
Ah, ja, vielleicht auch ganz gut, denn der hat auf jeden Fall eine falsche Erwartungshaltung bei mir geweckt. Und zwar ist der mega. Das geht so 2,5 Minuten oder so, und wir sehen die auf so einer Mission, und da haben wir die ganze Zeit so, dass das Bild geteilt wird und dann zum Beispiel Spike in diese Bildteilung reingreift, und dann ist das auf einmal ein Stab, mit dem er jemanden verprügelt oder sowas. Also die bewegen sich quasi wie in so Comic-Panels auch gegenseitig, und dauernd wechselt sich der Ort, und man ist dann auf einmal wo ganz anders, und auf einmal ist es zweigeteilt und dann wieder groß und sowas, und dadurch hat das so eine richtig krasse Dynamik. Und ich dachte dann, also es war vielleicht klar, dass die Serie nicht exakt so sein würde, aber ich war eher skeptisch diesem Projekt gegenüber, weil ich es einfach eher, also ich meine, Netflix macht jetzt auch One Piece und seit Ewigkeiten ist ja irgendwie auch Akira, ja, in irgendwelchen Schubladen, weil sich ja noch keiner da dran traut, das mal umzusetzen und sowas. Und das ist ja schwierig, ne? Also Cowboy Bebop ist ja gar nicht so immer mega aufwendig, dieser Anime in seinen einzelnen Szenen. Aber wenn man so viel versucht, da reinzubringen, ist es natürlich ganz schwer, das umzusetzen. Gerade was ja auch in diesen Heist-Sachen, es sind ja auch so Verfolgungsjagden, die es dann bei Cowboy Bebop gibt, die man einfach, also wo die zum Beispiel, ich glaube in der Folge 2 oder sowas, jagen sie doch da diese Hunde da ewig durch diese Stadt und sowas. Und das ist halt hier immer so ein bisschen schwer umzusetzen. Und ich fand's einerseits hier halt, also schade, dass es fast gar nicht das gab, was angedeutet wurde in diesem Teaser, weil da dachte ich, Alter, wenn die Serie so ist, natürlich ist Cowboy Bebop nicht hauptsächlich als Manga oder sowas bekannt, aber es wäre ganz interessant, das so mal umzusetzen und versuchen, mit dieser Form so zu spielen. Und hier fand ich es halt so, also man sieht immer, ich finde es wie so ein Schüler, Schülerin, die haben sich bemüht, also man merkt so, ja, da tatsächlich, John Cho kann so ein bisschen Martial Arts, manchmal muss man wegschneiden, aber es passt schon. Und es gibt so ein paar Szenen, die sind ganz interessant. Und zum Beispiel gibt es so einen Shootout in einer der späteren Folge, das so als One-Take gefilmt ist und wir gehen nur so außen an diesem Büro lang und sehen dann so, wie er da die ganzen Leute irgendwie abmetzelt. Ich glaube, das ist auch da, wo seine dunkle Vergangenheit irgendwie da erzählt wird und so. Und zwischendurch war das mal ganz interessant. Aber ich kann die Folgen nicht so stark jetzt im Kopf auseinanderhalten oder irgendwie so sagen, da waren jetzt so diese drei tollen Momente, wohingegen ich beim Anime immer sagen kann, ah, in der einen Folge passiert dann noch das und dann gibt's dann noch das und dann gibt's diesen Showdown und so weiter. Fandet ihr das visuell irgendwie interessant gelöst hier?
Ich fand, die haben zumindest extrem viele stilistische Mittel pro Folge immer ausprobiert oder halt verwendet. Zum Beispiel die Folge, wo es auch um Spikes Vergangenheit geht, wo, ich habe auch eben Spike statt Jet gesagt, aber egal. Ich meinte, dass Jet enttäuscht ist von Faye. Wo es um Spikes Vergangenheit geht, wo er quasi in diese Maschine reingedengelt wird. Ja. Und genau. Da haben die ja so Sachen ausprobiert wie, ja, diese weirden Photoshop-Effekte irgendwie in diese Bilder mit reinzubringen, dass das alles so ein bisschen surreal aussieht. Oder diese Fades, also diese Übergänge, die so fast TikTok-artig aussahen, wo ich glaube in der vorletzten oder letzten Folge, wo quasi die Affäre zwischen Julia und Spike immer wieder übergeht in wie Vicious halt Menschen umbringt. Und ich fand das schon spannend. Also das war halt so ein Acknowledgement von wegen so, ach cool, das habt ihr auch ausprobiert. Okay, interessant. Also sie haben es halt immer pro Folge irgendwie, haben sie sich irgendein Stilmittel ausgesucht, wo sie sich so dachten, ja, habe ich Bock drauf. Und für mich hat sich das ein bisschen so angefühlt, als wollten sie auch eben diese Experimentierfreudigkeit aus dem Anime auch mit übersetzen. Also dass sie dann verschiedene Techniken oder verschiedene Effekte ausprobieren. Ich sag nicht, dass es fantastisch geworden ist oder dass es irgendwie cool war. Es fühlte sich alles auch wieder sehr experimentell an und auch ein bisschen zu gewollt mäßig.
Ja.
Also das auf jeden Fall. Ich bin ja immer ein großer Fan von Effekten, wenn ich sie nicht bemerke. Aber wenn ich halt instant bemerke, so, okay, I see what you did there, ist es so ein bisschen, es nimmt manchmal ein bisschen die Magie raus. Das kann aber auch daran liegen, wenn man halt eh viel an Medien konsumiert, dass man auf so einen Shit achtet. Aber um's wie Christian zu sagen, die haben sich ganz viel Mühe gegeben. Und das fand ich nett, mehr aber auch nicht. Wie fandet ihr die Effekte?
Sie haben sich stets bemüht. Ich kann zu den Effekten ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, weil ich jetzt nicht so eine bin, die so krass auf so Visuelles achtet, muss ich ehrlich sagen. Ich achte dann eher immer so auf Charakter, typisch Journalistin halt, ne? Auf Charakter Development und irgendwie Worte, die gesagt werden und so weiter. Aber ich fand auch, das sah irgendwie billig aus, so. Also, aber auch gewollt billig. Also ich fand irgendwie, die haben wahrscheinlich das so ironisch diese Welt darstellen wollen, wie jetzt vielleicht blöder Vergleich, aber ich habe mich an diese Sabrina-Serie von Netflix auch erinnert gefühlt. Vom Look her und vom Feel her, wo sie zwar schon irgendwie eine eigene Welt schaffen wollten und lustige Effekte probieren wollten, aber ja, das, was ihr euch vorstellt aus irgendwie eurer Serie von früher, das kann man eh nicht mehr rekreieren, deswegen machen wir das hier aber mit einem Augenzwinkern, ne? Ja, und so habe ich mich irgendwie die ganze Zeit gefühlt, als ich die Cowboy Bebop Effekte irgendwie gesehen habe. Also nicht, dass ich dachte, boah, krass, dass sie den Effekt und den Effekt noch eingebaut haben, sondern boah, okay, wie du gesagt hast,
Noch
so,
was.
noch was, so, okay, maybe you are trying too hard, aber ist okay, so, mach dir mit einem Augenzwinkern wohl, okay, good for you. ja, das
Das ist
gefällt
so
ich auch.
Irgendwie auch, ja. Also hätte, würden wir jetzt so eine Episode davon sehen, oder sagen wir mal, jemand hätte 2 Minuten von so einer Folge auf YouTube hochgeladen und gesagt, ich habe das irgendwie 2 Jahre lang alleine bei mir zu Hause irgendwie mit Laiendarstellern
ja,
halt so kompiliert
voll.
Und dann, das ist kaum, dann würde man sofort sagen, ach krass, cool, gib dir doch mal irgendwie mehr Geld, um das mal in eine ganze Serie zu machen. So sieht's doch gut aus. Aber wenn man es dann so als ganze Serie sieht, dann merkt man halt irgendwie so, dass es so ein bisschen wie so ein Studi-Projekt ist, wo man sagt, ja, ich glaube, ihr liebt es wirklich und ihr habt sogar noch versucht, Sachen, die wir alle auch schlecht fanden an dem Anime, irgendwie nochmal so zu ändern und irgendwie so umzubauen. Aber ich finde, dieses eigentliche Ding ist wie so ein, ja, etwas, wo man versucht hat, so die Seele wie zum alchemistischen Ritual oder sowas reinzupacken, aber irgendwie verfängt sie nicht so richtig. Also ich habe auf jeden Fall, weiß ich nicht, so danach jetzt nicht das Gefühl gehabt, also oder beziehungsweise ich fand es ja eher sogar ziemlich ärgerlich, aber ich muss jetzt noch weitersehen, was die sich jetzt noch einfallen lassen für die nächsten Folgen, sondern ich kann mir das schon vorstellen. Ich weiß, es kommt noch diese Pilzfolge in der Wüste, die wird es wahrscheinlich auch geben und ich weiß schon jetzt exakt, wie die dann aussieht und dann halt gibt es wahrscheinlich noch irgend so einen krassen Zoom oder krasse verschwommene Effekte oder sowas und so ist es dann halt.
Ja.
Aber ich, irgendwas,
was ich noch sagen wollte, so, also ich glaube, wir klingen jetzt so voll, als ob wir die Realverfilmung voll abhaten.
Ja.
Aber ich meine das gar nicht so. Also ich denke so, also weil jetzt wahrscheinlich so voll viele, es viele Anime-Fans out there gibt, die irgendwie super wütend sind und sagen, boah, diese Realverfilmung irgendwie ist voll der Disrespect gegenüber dem Anime, es hat irgendwie den Anime ruiniert oder so. Ich sehe das gar nicht so. Ich sehe das halt als irgendwie netten Stoff, den sie jetzt gemacht haben, den man irgendwie, und Leute, die nichts mit Cowboy Bebop irgendwie am Hut hatten davor, werden das wahrscheinlich auch gerne gucken. Aber ich finde es eher so, dass das halt eine Hommage ist vielleicht an den Anime und vielleicht auch ein viel jüngeres Publikum wieder an den alten Anime heranführt. Und das finde ich halt prinzipiell erstmal ganz schön.
Ja, das würde mich interessieren. Ich habe das auch auf Instagram heute mal gefragt bei uns. Habt ihr das, also es gibt ja so Sachen, die wurden noch gar nicht irgendwie remaked oder sowas, ne? Also zum Beispiel Zurück in die Zukunft fällt einem da ein oder auch Akira zum Beispiel gibt es noch keinen Live-Action-Remake und irgendwie finde ich, solche Sachen haben dann aber auch immer noch mal so eine Aura, also sowas, okay, da, das haben wir dann auch so gelassen und es gibt nur das eine Ding, Akira gibt es natürlich noch den Manga und alles mögliche, aber so, und da ist jetzt nicht noch mal jemand rangegangen und dann gibt's ja Sachen, die kriegen dann noch mal eine Fortsetzung und sowas und manchmal habe ich das Gefühl, zerstört die, also ich weiß noch, dieses Videospiel Mirror's Edge, das war mal so ein riesiger Hype und Leute wollten irgendwie jahrelang eine Fortsetzung und obwohl das eigentlich unrentabel war, hat dann EA gesagt, ja, machen wir. Und ich habe das Gefühl, mit der Fortsetzung haben sie es dann eigentlich, also dann, jetzt will es niemand mehr haben, so nachdem es dann die Fortsetzung gab. Und es gibt ja so eine Debatte, ob schlechte Remakes oder Weiterführungen das Original kaputt machen können eigentlich. Und einerseits würde man ja wahrscheinlich sagen, nee, weil wir haben ja das Original tatsächlich, aber es gibt ja so Sachen wie Star Wars oder sowas, wo man sagt, okay, also von Star Wars muss ich jetzt erstmal nichts mehr sehen die nächsten Jahre, aber es gibt auch den Fall, wie du meinst, Minchu, eventuell kriegt das halt jetzt nochmal so einen Push und dann gucken halt Leute das Original. Habt ihr so das Gefühl, das kann das nachträglich trotzdem so ein bisschen besudeln?
Nee, glaube ich nicht. mir ist beispielsweise auch in der Berichterstattung zu dem Film immer wieder aufgefallen, also auch in Interviews oder so, die ich überflogen habe oder Sachen, die mir Leute erzählt haben, dass die Macher der Serie und auch die SchauspielerInnen der Serie, also der Realverfilmung, extrem conscious darüber waren, was die, wie die Serie ankommt bei den Hardcore-Fans und so, dass auch immer wieder so Worte gefallen sind. Ich habe ein Interview mit John Cho und der Darstellerin von Faye Valentine, Daniela Pineda, gesehen. Und die meinten auch so, ja, hätten wir das gemacht, dann wären die Fans ausgerastet. Oder ja, nee, dann das hätten die Fans bestimmt scheiße gefunden und sowas. Also da ist schon, glaube ich, eine große Awareness, dass man da gerade ein Stück Geschichte aufwertet. Ich glaube auch, dass Netflix doll gelernt hat vielleicht, aus Death Note oder ähnlichen und so. Man muss auch dazu sagen, Realverfilmung von Anime, das ist ja kein neues Ding. Es ist ja einfach nur, also in Japan gibt es von extrem vielen Anime, gibt es Realverfilmungen. So, das ist da relativ normal und das bringt auch Geld ein. Nur in Deutschland oder im westlichen Markt, sag ich so, ist es halt immer noch sehr verpönt. Und gerade so gibt's ja auch dieses Meme von wegen, Anime-Film und dann Netflix-Adaption, dann ist es irgendwie ein Foto von einer Kartoffel oder sowas. Und dann, ich glaube eher, dass es wahrscheinlich eher selten sein wird, dass die Adaption, vor allen Dingen die Netflix-Adaption, einen schlechten Schatten auf das Original werfen kann. Ich glaube eher, dass es, wenn dann entweder voneinander entfernt gesehen wird. Also ich habe zum Beispiel auch einen Kumpel, der meinte, naja, also ich fand halt, ich hasse Cowboy Bebop den Anime, ich fand aber die Realverfilmung eigentlich ganz okay. So, und dann bist du halt da und denkst so, okay, was? Interessant. Ja, und es kann also sein, also vielleicht eher sein, dass Leute sich die Realverfilmung angucken, dann irgendwie verwirrt sind, geschockt sind und sich dann das Original angucken und dann höchstens vielleicht irritiert sind von dem Stil des Originals, also eben dieser Session-artigen Episoden statt halt der konsequenten Story, die in jeder Folge aufeinander aufbaut. So, also das glaube ich eher, dass die Leute halt verwirrt sind oder enttäuscht sind, weil sie diese Art von Storytelling nicht kennen und auch dann nicht gewohnt sind, wenn sie sonst Netflix schauen oder Netflix-Adaptionen, Netflix-Serien, die ja auch darauf konzipiert sind, dass es 49.000 Staffeln gibt und dann etwas zu haben, was einfach endet, mehr oder weniger gut, würde vielleicht das Original weniger, also bei neuen Menschen, bei neuen Leuten, die sich das angucken, weniger verständlich machen. Ich glaube aber nicht, dass es dem, dass es was von dem Kultstatus oder von dem Bigger-than-Life-Status wegnehmen kann. Das ist zumindest meine Meinung.
Ja. Voll interessant, was du gerade sagst, weil also quasi, dass Leute verwirrt sind von dieser sessionartigen Struktur, weil das war ja die Struktur, wie Serien früher immer waren, ne? Also vielleicht nicht so jetzt aufbrausend, wie Cowboy Bebop das gemacht hat, aber diese quasi Struktur, die wir jetzt haben, dass so eine Geschichte über mehrere Folgen und sowas erzählt wird, das gab's ja gar nicht so richtig vor Twin Peaks oder so. Auf jeden Fall nicht so krass im Mainstream irgendwie und ist ja dann erst in dieser neuen goldenen Ära des Fernsehens gekommen. Ist ganz witzig, dass man jetzt quasi so sagt, das andere kennt man vielleicht gar nicht mehr.
Ich bin da eigentlich eine relativ Michaelis Meinung, aber also zum Beispiel, es gibt von Sailor Moon eine Realverfilmung. So, kennt ihr die Realverfilmung? Ist doch egal. Also ja. Ich glaube, manche Animes oder irgendwie Bücher, was weiß ich, haben so einen krassen Kultstatus, dass egal wie viele Coverversionen sozusagen davon gemacht werden oder Realverfilmungen oder andere oder Filme daraus oder so, dass sie gar nicht den originalen Status von dem Stoff, von dem sie das nehmen, so überstrahlen können. Das ist ja das Gleiche wie zum Beispiel mit Oldboy, dem koreanischen Film, als der damals irgendwie in den USA wieder verfilmt wurde mit US-amerikanischen Cast und so weiter und Team. Der Film war ja auch den meisten Leuten total egal. Es war auch total klar, also er war ja auch viel schlechter als der originale Oldboy, aber es war ja total klar, dass das dem originalen Oldboy nie das Wasser reichen kann. So, ne? Deswegen würde ich argumentieren, wenn einfach bestimmte Dinge einen bestimmten Kultstatus erreicht haben, bestimmte Anerkennung erreicht haben für das, was sie gemacht haben, für die Art, wie sie das gemacht haben, für Storytelling, für Charakterdevelopment, für alles Mögliche, dann muss man da keine Angst haben, dass eine Realverfilmung in einem westlichen Markt jetzt zum Beispiel das Original kaputt macht. Da würde ich ein bisschen auch selbstbewusster umgehen mit dem Original.
Es gibt ja auch viele Beispiele, wo das gelungen ist. Also dass Filme, die für den japanischen Markt gedacht waren, dann nochmal für den westlichen Markt gedreht wurden mit US-amerikanischen Schauspielern und große Hits waren. Also The Grudge beispielsweise, also gerade dieses Horrorgenre, diese ganzen japanischen Horrorfilme leben ja viel davon, dass die adaptiert werden, auch enorm erfolgreich sind und dann auch wieder nur quasi rückwirkend vielleicht eine Liebe für Japano-Horror-Genre und Originale und so hervorrufen kann. Also es gibt natürlich auch Dinge, die funktionieren. Natürlich sind wir jetzt halt in einer Ära, wo überwiegend diese Cartoons dann in der Realverfilmung sind. Also Wings Club war ja jetzt auch das letzte Beispiel, wo es ja auch sehr viele Meinungen zu gab. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube, es ist, ich finde es spannend. Also es spricht wieder für dieses Zeitalter der Regression, also auch durch Pandemie und ähnliches, dass wir alle irgendwie zurücksuchen oder zurückfinden wollen zu Dingen, die die uns früher mal Spaß und Freude bereitet haben. Und deswegen funktionieren auch immer noch Neuadaptionen, also mehr schlecht als recht, aber deswegen gibt es immer noch irgendwie das kapitalistische Bestreben, eben diese Neuadaptionen anzubieten, um halt an diese Retro- und Nostalgie-Sachen immer anzuknüpfen. Mhm. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann zurück in die Zukunft Version von 2023 gibt und in der Hauptrolle ist Timothée Chalamet oder so.
Dune, Timothée Chalamet auch. Und wer ist Doc Brown?
Bill Murray, wenn sie ihn jetzt einfrieren und er in 2 Jahren noch lebt.
Stimmt, die kennen sich ja schon von French Dispatch Website. Genau, aber auf Instagram hat auch jemand nochmal geschrieben, dass es natürlich auch mehr Diskurs ermöglicht. Und das stimmt schon. Also ich finde, dass man jetzt dadurch, dass man diese Art von Cowboy Bebop jetzt nochmal sieht, schon nochmal, also klar, es gibt ja auch 1000 Theaterstücke und so, die immer und immer wieder aufgeführt werden und so weiter. Warum eigentlich nicht? Aber die Frage ist halt, wie, also hat man hier dann geschafft, auch was Eigenes daraus zu machen, und das ist ja immer das Problem, man muss sich daran halten, man will auch was Neues machen, das haben sie auch tatsächlich versucht, und gleichzeitig ist ja auch dieses krasse Festhalten am Originalstoff und den so zu heiligen und zu verehren auch ein ganz großes Problem, was wir gerade in der Popkultur haben, ne, wo Studios dann irgendwelche, wegen irgendwelchen Toxic-Fans dann da die Sachen umschreiben oder irgendwelche Leute feuern oder weiß ich nicht was und bloß nicht auch hoffentlich die Fans und sowas, und dadurch sind das ja immer auch so ein bisschen dazwischen Produkte, die es allen dann irgendwie recht machen wollen. Aber, ja, letzte Frage. Minto, muss man das Cowboy Bebop Remake gesehen haben?
Nein. Ich finde, man kann es sehen. Ich finde, es ist recht unterhaltsam. Und ich finde es cool, dass es sowas jetzt, also ich finde die Netflix-Auswahl in letzter Zeit irgendwie eh nicht so toll. Und das ist sowas, was ich irgendwie zumindest ganz amüsant fand zum Gucken. Aber ich finde nicht, dass das jetzt ein absolutes Must-See ist.
Nee, ich stimme Mintu 1000%ig zu. wenn man Bock hat, was zur Nebenbei-Berieselung zu haben, nebenbei vielleicht noch eine Switch in der Hand hat und Animal Crossing spielt oder irgendwelche Handy-Games, ist es eine gute Serie, auch wenn man mal abends irgendwas angucken will, einfach nur bevor man schlafen geht. Finde ich, ist eine gute Serie, aber muss man jetzt nicht gesehen haben. Es hat nicht so diesen Kultstatus wie Cowboy Bebop, dass man, was, du hast Cowboy Bebop nicht gesehen? Das musst du angucken, bla bla. Überhaupt nicht. Also, wenn ihr irgendwann sterbt, hoffentlich nach einem langen, erfüllten Leben, müsst ihr nicht bereuen, diese Realverfilmung nicht gesehen zu haben.
Da liegt man so auf dem Sterbebett und ruft noch mal so die Tochter noch mal hier mit so einer Hand, mit so einem Winken so ganz nah.
Bring mir das iPad und mach Netflix an.
Ich habe in meinem Leben nur eine Sache, die ich bereue. Cowboy Bebop Remake auf Netflix von 2021. Nein, ich sag nein, auf keinen Fall muss man nicht gesehen haben. Und vor allem, was ihr aber mal machen könnt, ihr könnt mal auf Netflix gehen und Cowboy Bebop eingeben. Und dann findet ihr rechts, die Kachel rechts neben diesem Ding, was wir jetzt besprochen haben, ist einfach das Original Cowboy Bebop. Und das könnt ihr euch angucken. Und das sollte man
auf jeden Fall gesehen haben,
finde ich. Ja. Und ich finde, es ist auch, bis auf ein paar charakterliche Darstellungen, mit denen man die problematisch sind, hat das irgendwie nichts an seiner Spritzigkeit und aber auch Lockerheit eigentlich verloren. Also das sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Es ist auch schnell durchgeguckt und jede Folge irgendwie eine neue Welt. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, was ich interessant finde, wisst ihr, wenn wir Cowboy Bebop als etwas sehen, das ja sehr viele Inspirationen genommen hat aus verschiedenen Filmgenres, also irgendwie aus dem Noir und aus dem Western und sowas, und das quasi in Japan mit so Anime-Sensibilitäten vermischt hat, und jetzt kommt wieder ein westliches Team und macht das wieder in echt, also quasi wieder in so einen US-amerikanischen Film eigentlich, dann finde ich es halt witzig, dass dann halt dieses, zum Beispiel, wenn dann halt so ein Noir-Plot ist, das dann aber da irgendwie billig wirkt. Also wenn man, wisst ihr, wie wenn man Sachen in eine Sprache übersetzt und wieder zurück übersetzt, dann ist das nur noch irgendwie halt nicht mehr so tiefgründig wahrscheinlich. Und das Gefühl hatte ich damit auch, dass es ganz interessant ist, das, was eigentlich aus vielleicht der ostamerikanischen Kultur kommt und in Japan geremixt wurde, wieder zurückpackt, dann irgendwie ein bisschen was von seiner Faszination verliert. Aber könnt ihr euch auch selber ein Bild davon machen, ist jetzt auf Netflix. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mit mir darüber gesprochen habt.
Ja, danke für die Einladung.
Für die Einladung.
Und genau, eure Projekte habe ich sonst in Podcast-Nutz verlinkt. Kulturindustrie, sprecht ja auch nochmal dann darüber. Und eine Sache wollte ich noch sagen, ich habe auch schon mal abgenerdet über Cowboy Bebop, und zwar im Podcast vom Geekpool, so eine Popkultur-Website. Und den Link habe ich da euch da auch nochmal reingepackt. Könnt ihr euch das auch nochmal anhören? Da ich mit Marcel Flock da schon drüber gesprochen. Und ansonsten machen wir nächste Woche schon den Gaming-Jahresrückblick, weil Rainer Siegel da Zeit hatte. Das gibt's dann. Bis dahin viel Spaß im Kino und beim Stream. See you, Space Cowboys and Girls.
Tschüss.
Tschüss. Me auf Marco Di. Evergreen, Mary, 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 M